Liebe Leute, wir haben alle was Schönes an. Das kann ich sagen, wir haben immer was Schönes an. Mike hat das Schönste an. Nina und ich tragen nämlich nur das Millanton-T-Shirt.
Ist das hübsch?
Oh, ist das schön, ne?
Und wo kriegt man das?
Das müssen wir demnächst mal besprechen, wie und wo man das kriegt und ob man es überhaupt kriegt oder ob man dafür Teil des Millanton sein muss.
Blauwale aus der Ostsee befreien muss.
Ist das nicht ein Buckelwal?
Ist der nicht in der Kieler Bucht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ist die Kieler Bucht nicht Ostsee? So, weiter im Text. Wir wollen hier schon wieder nicht über Fußball reden. Mike, was trägst du denn da Schönes?
Ich habe dieses fantastische Feminismus ist unverhandelbar Trikot der dritten Handballfrauen. Weil ich habe, wie man ja weiß, jahrelang selber Handball im Fernsehen geguckt und deswegen bin ich... Hast du dich verschluckt? Deswegen fühle ich mich autorisiert, dieses wunderschöne Trikot tragen zu dürfen.
Nicht trinken, wenn Mike Krüggemeier spricht. Muss ich mir merken.
Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch.
Soweit. Ja, mir geht's auch gut.
Naja, abgesehen vom
Fußball. Gestern ging's mir nicht so gut. Heute geht's mir schon wieder ein bisschen besser. Ist gut, dass wir heute aufzeichnen. Sagen wir mal so.
Ja, denke ich auch.
Aber wir wollen trotzdem über das Fußballspiel sprechen.
Oh. Jetzt ist schon wieder die Laune schlecht.
Welches?
Welches? Genau, da waren wir beide verloren worden. Lass uns doch mal über das Spiel des FC St. Pauli gegen den SC Freiburg sprechen. Es hat total schön angefangen. 15.30 Uhr, ich würde sagen so ab 15.15 Uhr habe ich mir kurz vor der Einfahrt da an der Budapester Straße beim Telekom-Gebäude die Beine in den Bauch gestanden und habe gewartet. Worauf habe ich gewartet? Wohl, Nina, darfst du jetzt raten?
Tja, auf einen krassen, coolen Bus mit der Mannschaft drin und Fackeln und Fahren und alles.
Das war ganz schön cool. Ja, als die Fahnen da antransportiert wurden, da habe ich gedacht so, ah ja, geil. Das ist nochmal eine Ebene mehr. Und ich muss letzte Saison haben wir das gegen Hoffenheim gemacht, ne? Da war es auf dem Freitagabend. Und das war, ich erinnere mich daran, dass es richtig scheiße kalt gewesen ist.
Es war kalt und dunkel.
Kalt und dunkel. Ja, dunkel hat natürlich, ich sag mal so, bei Pyrotechnik hat dunkel vielleicht noch, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber es war richtig kalt, also da habe ich richtig gefroren und jetzt stand man da und hat sich gefreut. Aber so, ich sag mal so um 15.50 Uhr oder so, ich weiß nicht, wann sie dann gekommen sind, bin ich so ein bisschen unruhig geworden, habe gedacht, so jetzt könnten sie mal kommen. Wisst ihr, wer auch gedacht hat, es wird mal Zeit? Dagi, die Stadionsprecherin, die wurde nämlich von der Polizei aufgehalten, weil sie mit dem Auto an der Budapester Straße langfahren wollte und aber nicht durchgekommen ist.
Ja, das ist...
Immer so überraschend, so was empfangen.
Ja, total überraschend. Muss man vorher den Millanton lesen. Oder alle anderen Medien rund um den FC St. Pauli, um herauszufinden, dass 15.15 Uhr vielleicht schon schwierig sein könnte an dem Tag.
Ja, aber es war cool. Aber ich habe, als es dann losging, dachte ich die ganze Zeit, wo bleibt eigentlich der Bus? Weil überall waren schon die Fackeln und Fahren und so oben und da muss es aber, glaube ich, sehr langsam gefahren. Logischerweise irgendwie auch, aber es hat irgendwie gedauert, bis er dann an mir vorbeigefahren ist.
Aber ja, also für alle, die nicht da waren, Entschuldigung, Nina.
Die Strecke war ja auch irgendwie dann länger als ich vielleicht irgendwie im Kopf hatte, obwohl das klar war.
Genau, also los ging's, glaube ich. Ich war ganz hinten sozusagen, ich war kurz vor dieser Einfahrt, die sie dann nehmen, da am Telekom-Gebäude entlang. Los ging es dann auf Höhe Südkurvenvorplatz an der Budapester Straße, ne?
Ja.
Da wurde schon noch früher empfangen.
Bisschen weiter noch sogar. Aber
bisschen weiter noch. Ah ja, okay. Ich stand nämlich hinten und habe auch gedacht so, ich habe nur gehört und gesehen, da raucht was und gehört, aber ich habe den Bus minutenlang gar nicht gesehen. Also da war, und das war, irgendwann habe ich auch gedacht so, ja, okay, kommt der noch? Steckt der da fest? Müssen die jetzt mitten im Rauch aussteigen, weil anders geht's gerade nicht, weil sie nicht mehr weiterkommen oder so? Keine Ahnung. Aber irgendwann hat man so schemenhaft erkannt, da kommt was Großes auf uns zu. Und das war dann der Bus. Und
die Scheinwerfer des Busses auf einmal.
Und genau, klugerweise, kluge Menschen, die mit pyrotechnischen Gegenständen umgehen können, die haben natürlich gewartet, bis sie dann den Bus gesehen haben, bis sie ihr Arsenal verzündelt haben. Entsprechend war hinten auch noch ganz schön was los, als der sich dann da durchgekämpft hatte. Das ist schon sehr cool gewesen, und wenn man den Spielern in der Mixed Zone Glauben schenken darf, warum sollte man das nicht, dann ist das für die ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Einschneidendes Erlebnis klingt, ist irgendwie das falsche Wort, irgendein sehr schönes Erlebnis gewesen, auf das sie sich sehr gefreut haben. Und es haben sich unisono alle extrem darüber geärgert, dass man diesen schönen Tag, so wie er startete, da mit dem Busempfang, nicht mit mindestens einem Punkt beendet hat. Ein paar Stunden später. Womit wir zum Fußballspiel kommen. Mike. Du warst jetzt die ganze Zeit still. Jetzt für Abwechslung musst du mal sorgen. Jetzt darfst du über das Spiel reden.
Ja, also was soll ich sagen? Wir haben es alle gesehen und ihr habt es wahrscheinlich auch die Hälfte von euch schon wieder zurecht verdrängt. Es ging gut los. Wir haben, glaube ich, eine unfassbar gute Anfangsphase gehabt. Wir sind vorne drauf und ich habe gedacht, ja, genau so sieht ein Spiel aus gegen ein Team, was von den Europapokalspielen noch so ein bisschen was in den Knochen hat und auch weiß, so richtig viel geht in der Liga eh nicht mehr. Kauf ihm den Schneid ab, schieß ein Tor, bring das Ding nach Hause, fertig, aus. Hat ganz gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Das Tor fiel fast schon ein bisschen spät und dann aus einer Situation, wo es vielleicht hätte gar nicht unbedingt fallen müssen. Und dann bringt man das Ding in die Pause und irgendwie so die letzten Minuten vor der Halbzeit habe ich schon gedacht, oh, das sieht nicht mehr so richtig gut aus. Und dann in der zweiten Halbzeit, muss man halt ehrlich sagen, kam von uns leider gar nichts mehr. Freiburg hat auf einmal das Spiel kontrolliert, angenommen. Und macht dann halt auch noch die Tore. Da haben wir sogar noch Glück, dass ein Tor noch wegen Abseits einkassiert wird, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nochmal so ein Moment, das Stadion, will nicht sagen explodiert, aber kocht nochmal so ein bisschen. Und ne, 5 Minuten später holst du wieder das nächste Ding. Und es waren auch wirklich 2 Kacktore. Also das eine, Matanovic wird angeschossen, kann gar nicht recht ausweichen, macht dann mit der Hüfte das Ding irgendwie rein. Und der Ball krabbelt an dem krabbelnden Basil vorbei. Ja, das zweite Tor, gut, das ist ein klassischer Torwartfehler. Ball muss er festhalten, tut er nicht, weiß er selbst. Und Matanovic staubt ab. Und zack, hast du 2-1 verloren. Und man kann auch nicht mal sagen, zu Unrecht. Also es war super ärgerlich. Aber irgendwo auch verdient, weil in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr kam.
Ja, es ist ja schon spannend, ne? Also erstmal das Tor von Matanovic, wo er angeschossen wird. Er wird ja gar nicht direkt von Grifo angeschossen. Das wollte Grifo sowieso nicht, der wollte ja auch Tor schießen. Aber er wird nur getroffen, weil Hauke Wahl den ja vorher noch abfälscht, ne? Also der Schuss von Grifo, der war echt nicht gut. Aber dadurch, dass der von Hauke Wahl dann abgefälscht zu Matanovic ging und dann eben da weg, dadurch ist er dann reingegangen. Ich fand's total spannend. Du hast es ja auch gesagt, das ging schon so, Ende erste Halbzeit geht's los. 2 Dinge finde ich spannend. Zum einen, diese Herangehensweise mit, ja, okay, die haben Europapokal gespielt am Donnerstag, den ziehen wir jetzt einfach durch so Giftigkeit den Zahn, dass das ganz gut aufgegangen ist, das fand ich auch total spannend und war am Anfang auch so, dass ich dachte, so ja, genau so spielt man gegen die. Dann fand ich auch spannend, dass Julian Schuster auf der Pressekonferenz, als er dann endlich da war, das haben wahrscheinlich dann alle mitbekommen, dass er sich verspätet hatte, dass er gesagt hat, ja, wir wollten mit müden Beinen quasi starten und ganz super frische Kräfte sozusagen reinbringen dann. Also er hat ja die gleiche Elf aufgeboten wie auch am Donnerstag und hat dann ganz bewusst gesagt, dann wollten wir frische Kräfte reinbringen. Ja, hinterher ist man, kann man immer sowas erzählen. Also jetzt so richtig frische Kräfte hat er ja, wurden ja schon reingebracht, aber es ist ja jetzt nicht so, dass dann zur Halbzeit 3 neue Spieler auf dem Platz standen und das alles umgekrempelt wurde, sondern die haben das ja schon so weitergemacht. Und das finde ich extrem spannend für jemanden, der sich mit Fußballtaktiken, der da ein Herz für hat. Freiburg hat halt umgestellt, das hat Schuster auch schon gesagt. Die haben in der ersten Halbzeit, haben sie irgendwann nach dem 0-1, so ungefähr ab einer halben Stunde, ist Maximilian Eggestein immer zwischen die Innenverteidiger im Aufbau gefallen und dadurch haben die mit 3 Spielern aufgebaut und nicht mehr mit 2 und das hat dann einige ja andere Bewegungen sozusagen ausgelöst und dadurch ist St. Pauli tiefer gefallen und das war, glaube ich, so ein Problem, was St. Pauli dann hatte in der ganzen zweiten Halbzeit, auch dass sie allgemein zu tief gewesen sind und Hauke Wahl hat dann nach Abpfiff gesagt, er wurde darauf auch angesprochen, ihr seid ein bisschen tief gewesen. Und dann meinte Hauke Wahl so, ja, es kommt halt darauf an, wie aktiv wir sind, auch wenn wir tief stehen. Ne? Also es gibt halt so eine passive Tiefe und so eine aktive Tiefe. Und da sind sie eher passiv geworden. Und die Gefahr besteht aber immer. Die besteht immer, wenn man dann in so ein tiefes 5-4-1 fällt, dass man so ein bisschen zu passiv wird. Und das ist St. Pauli passiert. Und da haben sie auch keine Reaktion drauf gefunden. Ne? Blessin hat zwar gesagt, ja, ist eigentlich klar, wie wir spielen wollen, wenn wir gegen drei spielen. Hat gesagt, an der Formation sozusagen lag es nicht. Aber genau, die haben das dann nicht geschafft, da auf diese Dreierkette richtig zu reagieren. Also da würde ich schon sagen, dass das ein Problem gewesen ist, der Reaktion, die es darauf nicht gab, sozusagen vom Team. Das fand ich bemerkenswert. Also manchmal finde ich es immer bemerkenswert, wie sehr so eine taktische Umstellung Einfluss auf das Spiel haben kann. Da hast du auf einmal drei Leute hinten statt zwei, die aufbauen, dann kriegt St. Pauli weniger Druck drauf, beziehungsweise die Außenverteidiger stehen höher dann von Freiburg und dann müssen auf einmal zwei Spieler von St. Pauli, die müssen auf einmal ein bisschen tiefer fallen. Schwuppdiwupp ist Freiburg viel dominanter. St. Pauli kann mit dem Ballgewinn nicht mehr so viel anfangen, weil die noch 30 Meter weiter hinten die Bälle erst gewinnen, so ungefähr. War spannend. Aus neutraler Sicht, als Taktikfan, aus neutraler Sicht.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau.
Das freut mich für dich.
Naja, also richtig gefreut habe ich mich darüber nicht, weil noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn dann irgendwann, das finde ich ja dann besonders geil, wenn es dann darauf eine Reaktion gegeben hätte. Ne? Also eine Reaktion, die funktioniert hat. Ne? Am Ende hatte Blessing gesagt, die wollten im 4-4-2 spielen, aber das war ja erst dann nach dem Rückstand. Davor wurde ja nicht so richtig reagiert, außer dass sie ein bisschen tiefer gefallen sind. Ne? Und ich finde, sie sind dann zwar passiv geworden, aber Bälle haben sie trotzdem gewonnen. Ich finde, sie haben es unfassbar schlecht ausgespielt. Da gab es mehrere Szenen, wo du dachtest so, was spielen die da für Pässe? Das kann doch gar nicht sein.
Das waren wir auch in der ersten Halbzeit schon so. Also nicht so krass, glaube ich, weil die Räume noch nicht so da waren. Aber auch da habe ich schon gedacht, oh ey, wenn wir einfach mal unsere Pässe im kontrollierten Konter ein bisschen besser ausspielen würden, ja, dann würden wir nicht dastehen, wo wir stehen.
Ja.
Ja.
Es ist, wie es ist. Wir können ja jetzt hier auch die Sendung nicht einfach so weinend beenden. Lass uns weitermachen.
Ey, Mike, aber eine Sache, ich hatte vorher recht, dass ich habe vor dem Spiel gesagt, Sinani schießt einen Kaktor. Da hatte ich mindestens recht.
Herzlichen Glückwunsch auch dir, Nina.
Yeah. Danke.
Freut mich für dich.
Hast du auch gesagt, Matanovic schießt zwei Kaktore?
Nee, ich habe gehofft, dass Matanovic zu müde ist, aber naja.
Meine Sitznachbarin erkannte bei der Mannschaftsausstellung des Gegners, ach, Philipp Treu spielt bei denen, scheiße, der macht ja bestimmt ein Tor. Und danach, ach, Igor Matanovic spielt bei denen, scheiße, der macht ja zwei Tore. Ja, einmal hatte sie recht.
Naja, okay. Ja, natürlich schon bitter, ne? Was für Diskussion gesorgt hat, nach dem Spiel vor allem, aber auch schon während des Spiels für extrem viel Unmut gesorgt hat, waren einzelne Entscheidungen auf dem Platz, so nenne ich das mal. Florian Bartstübner ist mal wieder am Millerntor gewesen als Schiedsrichter. Eine kleine Erinnerung, das ist der Schiedsrichter, der sich vom Fußballschiedsrichter zum Handballschiedsrichter entwickelt hat, als St. Pauli Werder Bremen in der Saison 21/22 am Millerntor empfangen hat und Felix Agu kurzfristig entschieden hat, dass er jetzt lieber Handball, Volleyball, Faustball, was weiß ich, spielen will, aber auf jeden Fall keinen Fußball. Bartstübner musste sich die Szene anschauen, weil Werder Bremen hat in der Folge dieser Aktion, dieses Handballspiels, das 1-1 erzielt, wurde dann rausgebeten von, es ist so krass, manche Dinge vergisst man nie. Ich weiß sogar, Sören Storks ist der Video Assistant Referee gewesen damals. Sören Storks hat ihn herausgebeten, er gesagt, Digga, schau dir das lieber nochmal an. Und ich weiß es noch genau, weil ich das aus der Pressetribüne gesehen habe, das ist ja dann unten da vor uns, vor der Pressetribüne. Bartstübner hat sich 1,5 Sekunden das angeguckt und hat sofort gesagt, nee, kein Handspiel. Der kann sich gar nicht die Szene, der kann gar nicht gesehen haben, wie da irgendwas angeht. Hat sich umgedreht, hat gesagt, nee, das war kein Handspiel und weiter geht's. Ich habe selten mich so aufgeregt über einen Schiedsrichter wie damals. Und da haben wir noch keine Redax aufgenommen. Was wäre das geworden, Mike? So, und damit, ich nenne es mal mit dieser Grundstimmung, gehen wir jetzt rein in das Gespräch. Und es gab einige Entscheidungen von Bart Stübner, die zumindest für Unmut gesorgt haben auf den Rängen. Mike, wie hast du denn das gesehen?
Ich habe irgendwann in der zweiten Halbzeit meinen Sohn angeschnauzt. Also es stand schon 2-1 und er arbeitete sich mit aller Gewalt an Bart Stübner ab und laberte mich voll, Entschuldigung, wie scheiße das ist und dass er die Linie verloren hat und dass das nicht geht und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwann gesagt, ey, halt bitte die Fresse, das geht nicht. Ich habe keinen Bock über eine Schiri-Diskussion jetzt hier. Ich will das hier verfickt nochmal einen Punkt holen. Jetzt müssen wir diesen Explicit Content Button bei YouTube setzen. Egal.
Kann man den setzen?
Ich glaube ja. Muss Flo wissen. Auf jeden Fall.
Dann können wir ja richtig loslegen jetzt, wenn das Eis erstmal gebrochen ist.
Scheiße war das. Nein, also ich. Ja, natürlich waren da Situationen bei, die man anders entscheiden kann. Und insbesondere, was natürlich jetzt ja alle nach dem Spiel rauf und runter diskutieren, die 4 oder 5 vermeintlichen Foulspiele vor dem zweiten Gegentor. Ich glaube, man kann jedes einzelne davon weiterlaufen lassen. Am allerwenigsten, glaube ich, das gegen Jackson Irvine. Da finde ich es schon, das ist so 80-20 Foulspiel. Mhm. Und was ich an der Szene tatsächlich kritisiere, wenn du so, also wie gesagt, jede einzelne für sich in Ordnung weiterlaufen zu lassen. Aber wenn du so 4, 5 Stück hintereinander hast, innerhalb von 20 Sekunden, dann pfeifst du einfach aus taktischen Gründen das 3. oder 4, um da jetzt mal Ruhe reinzubringen. So, und da verstehe ich nicht ganz, dass er das nicht gemacht hat. Und das wäre meine Kritik. Aber, that being said, danach geht der Ball hinten rum über den Torwart. St. Pauli muss das abschütteln und muss weitermachen. Und man hat danach genug Gelegenheit, das Ganze zu verteidigen, tut es nicht. Für mich hat Bart Stübner nicht Schuld, dass wir dieses Spiel verlieren. So, wer ihm da an dem Tor die Schuld gibt, nee, also die Schuld an dem Tor hat Nikola Vasil und wie gesagt, kein Vorwurf, weiß er selbst. Oder meinetwegen alle Verteidiger, die halt da nicht eingreifen vorher.
Ja, da störe ich mich viel mehr dran. Nina, erstmal zu dir, Bart Stübner, wie hast du denn das gesehen?
Also diese 3, 4 Fouls habe ich auch gesehen und danach habe ich ihm auch erstmal die Schuld gegeben, dass wir dann ein Gegentor gekriegt haben.
Völlig klar, ich natürlich auch.
Aber ja. Dann habe ich das jetzt vorhin nochmal angeguckt und gebe Mike da natürlich recht. Ja, aber wenigstens ein Pfiff, also come on, das wäre schon fair gewesen. Aber wo ich jetzt im Nachgang nochmal das Gegentor gesehen habe, dass man den, wer war das, Suzuki? Dass der da komplett übers Feld läuft, einmal auf die komplette andere Seite und er nicht einmal irgendwie einen Fuß dazwischen hat, fand ich schon ein bisschen bemerkenswert. Und dann, ja, Vasil, scheiß Fehler, aber passiert auch ihm. Kann man ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen.
Genau, ich würde Vasil auch eine Mitschuld an den Gegentor geben, weil die Herren Irvine, Rasmussen und Pirker auf jeden Fall in dem Moment, als Suzuki nach innen kippt und die alle drei sehen, das können die ja nicht gesehen haben, okay, der hat richtig viel grüne Wiese vor sich. Und wir, muss man ja auch sagen, wir sind alle drei nicht so schnell, also gerade Rasmus und Irvine müssten wahrscheinlich verstanden haben, okay, der ist wahrscheinlich mit Ball schneller als wir ohne, so ungefähr, und zieht gerade richtig an, hat auch einen Tempovorteil. Da musst du faulen, da kriegst du eine gelbe Karte für, kannst dich drüber ärgern, dann beruhigst du aber alles. Das ist der Moment, dass Erik Smit und Tomoya Ando dann nicht mehr faulen. Für Smit wäre es die 5. gelbe gewesen, Ando hatte schon gelb und das beides wäre jeweils kurz vorm Strafraum gewesen. Da kann man schon sagen, ja okay, ist gut, dass sie den nur stellen und versuchen so ein bisschen nach außen zu drängen. Aber die drei davor, die hätten da alle zupacken müssen. Und ich erinnere mich daran, das hat Blessin dann auch gesagt, er hat auch über das Gegentor hat er eher über diese Szene gesprochen. Er hat gar nicht so gesagt, ja, hier Vasil und so muss er natürlich halten und so. Weiß ich noch nicht mal, ob er das in der Medienrunde danach gesagt hat. Ich glaube, da wurde er noch nicht mal drauf angesprochen, weil er von selber auf diese Szene gelenkt hat, wo er gesagt hat, Suzuki, ich glaube, er heißt Yuito mit Nachnamen. Ich glaube, Yuito Suzuki oder so. Ich habe es gehört, der Patrick.
Egal.
Patrick Röttele, der nennt ihn Yuito. Ich mache das jetzt auch. Yuito, er hätte einfach gefoult werden müssen. Das hatten wir in der Vorsaison ein paar Mal, wo Blessin sagte, da müssen wir klüger sein. Und das war genau so eine Szene.
So, und ich muss noch eine Sache abschließend zu Bart Stübner sagen. so sehr ich jetzt hier natürlich auch seine Szenen versuche, neutral zu schildern, völliges Verständnis dafür, wenn man ihm im Stadion Tiernamen gibt und in die Hölle wünscht. Verstehe ich total, ist auch völlig okay. Nur schmeißt keine Becher. So,
Alter, bitte. Das ist so dämlich, ne? Ich weiß auch gar nicht. Bochum hatte das ja auch mit Becherwürfen und so. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich dann so Becher fliegen sehe, denke ich auch immer so, ja, Alter, was hast du jetzt erreicht damit?
Ja, also what is the best case scenario?
Ja, ja,
also
genau.
Was soll im allerbesten Fall passieren?
Genau.
Dass man ihn trifft? Bitte doch nicht. Dass man ihn nicht trifft? Ja, warum wirfst du dann? Also, ja. Haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert, könnte ich mich jedes Mal wieder drüber aufregen.
Ja.
Entschuldigung. So.
Passiert auch auf allen Tribünen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ey, Becherwerfer sind aus der Gegend gerade oder verpiss dich doch in die Nord zu den anderen Becherwerfern, weil von da sind auch Becher geflogen auf Matanovic. Der hat ja nicht richtig gejubelt, der hat ja noch nicht mal gejubelt
vor dem Tor. Entschuldigt nach dem Tor. Der hat ja, sorry, genau. Sorry gesagt. So Knorren. Also da muss man jetzt auch.
Naja. Das fand ich schon ärgerlich. Und ich muss ehrlich sagen, Florian Bartstübner, ich finde ihn von seinem Auftreten her, ich würde ihn wahrscheinlich als Spieler überhaupt nicht mögen, weil er von seinem Auftreten her hat so eine gewisse, es wirkt so elitär irgendwie in seinem ganzen Auftreten. Das hat mich schon damals auch gegen Bremen, vielleicht bin ich ihm da auch zu nachtragend oder so. Ich fand die Linie, die er gefahren hat, die fand ich total gut. Ich fand gut, wie viel er hat durchgehen lassen und so. Und ich fand es gut, vielleicht sogar, wir sind ja eher nicht so, ne? Also wir sind ja nicht so Hinfaller. Aber gerade gegen Freiburg, ne? Das ist auch wieder, Patrick hat im Rasenfunk gesagt, er war total froh, dass da Mansambi und irgendein Spieler hat dann noch gesagt, mit ihren leichten Ich-fall-hin-und-schrei nicht durchgekommen sind. Genau. Dass da endlich mal ein Schiedsrichter nicht drauf reingefallen ist. Und das fand ich auch angenehm, weil dadurch wird ein Fußballspiel super unsexy, wenn da ständig Leute liegen und für die kleinsten Berührungen einen Freistoß bekommen. Das finde ich auch unangenehm. Und ja, klar, da gibt es auch Grenzen. Und ja, klar, dann wird auch mal was Leichteres abgepfiffen. Und ja, klar, irgendwas Härteres wird dann mal nicht abgepfiffen. Ist immer so. Ich fand aber die Linie, und da muss man schon sagen, diese 4-3, diese Sequenz mit 5-10, wo man hätte sagen können, oh, das ist ein Foul. Ich habe mir das x-mal angeguckt, da würde ich aus der Ferne, ich habe das in der engen Wiederholung nicht nochmal gesehen, würde ich sagen, 3 kannst du nicht pfeifen, sind kein Foul. Ja. Und bei 2, bei einem würde ich auch sagen, bei dem zweiten Ding an Dzeko, das ist ein Foul.
Ja.
So, aber es passte zu der Linie. Das hat Hauke Wahl übrigens auch gesagt. Zu dieser langen Leine, die Bartstübner gelassen, passte es total gut, dass er in der Szene nicht pfeift. Auch wenn er dann auch aus taktischen Gründen dann pfeifen muss und so. Aber es passte.
Und gerade das, was du sagst mit Mansambi, der hat ja diese Carsten Rotenbach Gedächtnisfreistöße. Also Carsten Rotenbach ja, oder was, Florian Lechner? Ich glaube Carsten Rotenbach. Immer mit dem Rücken zum Gegner abstoppen, irgendwie auf die Berührung warten und sich auf
Hintern den Ball fallen lassen. Genau.
Und das hat Mansambi halt auch gemacht und genau darauf ist Bartstübner nicht reingefallen. Also deswegen, ich weiß nicht, ob ich ihm eine 2 gegeben hätte, wie es der Kicker gemacht hat, aber ich kann auch nur sagen, ich fand den grundsätzlich an dem Tag gut.
Der Kicker sitzt ja neben mir auf der Pressetribüne, der war begeistert.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
kann ich sagen. Genau, wer nicht begeistert gewesen ist von Florian Bartstübner, ist Alexander Blässchen gewesen. Mhm. Nina, hast du das mitgekriegt, was er da bei The Zone später gesagt hat und wie das dann abgeschwächt wurde im weiteren Verlauf des Interview-Marathons?
Ja, so ein bisschen, aber ich kann ihn auch verstehen natürlich. Also da ging es mir ja selber so, dass man aus der Emotion heraus dann halt auch irgendwie vielleicht auch ein, zwei Sätze fallen lässt, die am Ende vielleicht dann doch nicht so schlau waren und dass man vielleicht eher zurücknimmt. Respekt dann ein bisschen, dass er das so innerhalb von ein paar Minuten macht und nicht mehrere Tage braucht dafür. Von daher,
so wie wir das tun.
Also ich war bis vor einer halben Stunde noch sehr bockig auf den Schiri, von daher.
So.
Keine Ahnung. Also ich finde es fein.
Ich glaube, ihm hat es geholfen, dass er diesen Marathon hatte. Vielleicht blöd, dass das, was am meisten Wellen schlug, halt das war, was direkt am Spielfeldrand passierte, nämlich der Zone. Da war er noch komplett auf Zinne und da fiel auch dieser Satz, der ihm im Nachgang, glaube ich, am schlechtesten ausgelegt wurde. Und also dieses wirklich, es wird eine Frage gestellt zum Spiel und sein erster Satz ist, weil wir heute gegen 12 gespielt haben. So, und das ist halt, oh, Emotionen hin oder her, finde ich, sollte einem nicht passieren. So, alles gut, passiert, Emotionen, wir wollen immer auch Leute haben, die authentisch sind, die nicht nur 0815 abgeleckte Medienschulungsstatements raushauen. Und ich finde, das merkt man Blessin eigentlich in jedem Interview an, dass er eben nicht so sein will, sondern dass er sagt, ich, das, was ich hier sage, soll auch für mich stehen. Das finde ich auch super. Und ja, gut, so ein Ding fliegt einem dann halt in der Szene leider dann um die Ohren. Und dann sieht man halt 5 Minuten später bei Sky, ist das schon ein bisschen dezenter. Und nochmal 5 Minuten später auf der Pressekonferenz oder wahrscheinlich 10 Minuten später rudert er dann sogar zurück. Schön wäre es, wenn
es 10 Minuten später wäre.
Ja, okay. Aber ja. Und da würde ich natürlich jetzt auch gerne mal Mäuschen sein, ob vielleicht Patrick Gensing ihn nach jedem Interview immer mal zur Seite genommen hat und gesagt, können wir noch ein bisschen am Wording arbeiten? Was dann vielleicht erst zu Sky und dann zur Pressekonferenz geführt hat.
Ja, das kann natürlich sein. Genau, es ist dann schon so, und du hast vollkommen recht, also Alex Blessin ist auch als Trainer jemand, der das ja oft macht, ne? Also der oft so ein bisschen poltert, gerade nach den Spielen, und dem man einfach diese Emotion auch abkauft, sozusagen. Das ist ja nicht, das macht er ja nicht, weil er, also so ist er ja nicht drauf vor Anpfiff und auch nicht 2 Tage danach oder so, sondern das ist halt wirklich aus dieser Emotion heraus, der ist halt voll drin und so. Und da fand ich das schon spannend. Ich meine, wir hatten ja auch Szenen mit, das weiß ich auch noch, in Köln auf der Pressekonferenz, wo er erstmal die Balljungen angemufft hat da und sowas, ne? Wo man auch dachte, so, aber ohne Not auch, ne? Er wurde ja auch nicht drauf angesprochen oder so, sondern hat er einfach, du hast es gemerkt, so in ihm brodelt das, er muss das irgendwie loswerden. Und das ist eigentlich für das, ich meine, St. Pauli hat da ja in der Nachspielzeit das 1-1 gemacht und so. Das ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie sich drüber aufregen kann und sagen kann, so, ja, das ist alles scheiße, so ungefähr. Aber das finde ich irgendwie spannend, und das ist irgendwie ein gutes Beispiel, dass er daher einfach ja viel emotionaler ist.
Und es ist was komplett anderes, ob man das direkt nach Abpfiff am Spielfeldrand noch unter der emotionalen Aufgeladenheit der Situation macht oder wie Uli Hoeneß mit 3 Weizenbier am Sonntagmorgen im Doppelpass anrufen.
Das heißt, Weizenbier können auch alkoholfrei sein.
Ja, absolut. Und meinetwegen hat er 3 Wasser getrunken mit Kohlensäure. Also das, wie man sich da hinstellen kann und in völliger Abgeschiedenheit eines Rasens, vielleicht eine Wiese vor der Tür, also eines Fußballplatzes, sich so echauffieren kann und sagen, das war die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich beim FC Bayern je gesehen habe. Und man muss sagen, der läuft ja da seit Mitte der 70er rum. Das ist komplett wild. Also da habe ich 0 Verständnis für. Und da kann ich dann eine emotionale Aussage eines Trainers direkt nach Abpfiff schon deutlich besser für mich selber einordnen. Auch wenn ich sage, sollte er souveräner sein, kann ich das immer noch verstehen.
Es gibt einen Grund, warum wir denken über Bewegtbildformate öfter drüber nach, und wir verweigern uns bisher immer, dass wir ein Format direkt nach Abpfiff machen, und es gibt einen Grund dafür, und das ist einer der Gründe. Es würde nichts außer nichts Rationales bei rauskommen, sondern ein rein informationsgetriebenes, emotionsgetriebenes Gebrabbel, würde ich das mal nennen. Und das weiß ich nicht, ob man das...
Wir müssen das mal machen. 5 Minuten nach Abpfiff, Cut, Viertelstunde nach Abpfiff, Cut, halbe Stunde nach Abpfiff. Und dann haben wir auch so einen Prozess.
Ich muss überhaupt,
in der Emotion.
Also 5 Minuten nach Abpfiff bin ich erstmal, nachdem wir verloren haben, bestimmt 10 Minuten einfach nur still und traurig meistens. Sage ich nichts, da kann ich noch nicht viel sagen.
Ja, aber wir verlieren ja nicht mehr. So.
Ja. Ja, gut, dann schreie ich ins Mikrofon.
Ja, okay. Wo aber natürlich Alexander Blessin ein bisschen aufpassen muss, ist noch eine gelbe Karte und er ist gesperrt. Hm. Kann natürlich clever jetzt sein, gegen Bayern verlieren wir eh, weiß jeder, ne? Kann er sich das beim nächsten Spiel abholen.
Oh, wenn Peter Nemeth da...
Der hat eine gute Serie, ja.
Eine gute Serie. Wie viele Schritte geht er immer? Für die, die das nicht wissen, worum es gerade geht, Peter Nemeth ist, der geht immer auf den Rasen vom Warm-up und geht an der Gegengerade, an der Seitenauslinie entlang und zählt da Schritte ab, wo er die Hütchen hinlegen muss für dieses Kleinfeldspiel, was die Spieler zum Warm machen, dann betreten irgendwann. Und da wird schon ein bisschen länger, aber es findet immer mehr Anklang. Da wird auf der Gegengerade wird abgezählt, wenn er die Schritte macht. Die helfen Peter beim Zählen. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Peter. Genau, und jetzt wollte ich mal wissen, wie viele sind das? Ich habe es nämlich letztens auch gesehen. Die letzten Male habe ich es auch mitbekommen im Stadion. Aber ich wollte mal wissen.
Das passiert sogar auswärts.
Weißt du die Zahlen?
Mm-mm. Ich weiß sie auch nicht.
Ach so,
okay. Das wäre ein schönes Mitbringsel gewesen, das ihr mal.
Ja, ich meine entweder 22 oder 24.
Aber ich glaube, ja, ich meine, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es war, ich habe mich beim ersten Mal, als ich das dann auf Video gesehen habe, weil ich das mit dem Zählen noch nicht, weil ich das im Stein von der anderen Seite nicht so wirklich, ich glaube, sowas, irgendwas völlig Wildes, was überhaupt nicht, ich glaube, er hat 23 Schritte.
Ja, kann auch sein. Ja.
23. Also, und was machst du denn? Eine Primzahl zum Abzählen von irgendwelchen Maßen? Wie soll das denn funktionieren? Finde ich, naja.
Er will halt auch die Leute fordern.
Ja. Und jetzt zieht ihr die Wurzel draus.
Ach ja.
Das ist mir schon wieder.
Also, Peter wird das im Zweifel, der wird das schon regeln.
Okay. In Peter we trust. So.
In Peter we trust. Genau, aber es ist gut, dass wir uns jetzt über das Bayern-Spiel auch unterhalten haben, weil wir können nämlich mal in den Spielplan reingucken. Wenn wir uns jetzt mal die Tabelle anschauen, dann sehen wir, der FC St. Pauli liegt auf Platz 16. Das wissen wir natürlich alle. Der 1. FC Köln auf Platz 15 mit 26 Punkten. St. Pauli 24 Punkte, Platz 16. Werder Bremen durch den Sieg gegen Wolfsburg weggezogen auf 28 Punkte, 4 Punkte weg. Köln, St. Pauli, Wolfsburg, Platz 17 mit 21 Punkten und ein, jetzt muss ich genau gucken, zwei Tore schlechteres Torverhältnis, also kein schlechteres Torverhältnis, sagen wir es mal so. Und der 1. FC Heidenheim bereits abgeschlagen mit 15 Punkten, also 9 Punkte hinter dem FC St. Pauli. Da müsste schon viel passieren, damit Heidenheim noch vorbeizieht. Aber es deutet sich jetzt so langsam an, wenn Werder Bremen jetzt die Form wirklich hält und Gladbach sich irgendwie noch diese letzten Punkte jetzt zusammenmogelt. Die spielen nächstes Wochenende übrigens gegen Heidenheim, Heidenheim-Gladbach. Gladbach-Heidenheim, so rum. Deswegen denke ich daran, okay, die werden sich schon was zusammenmurmeln. Und Gladbach spielt noch gegen Wolfsburg. Da muss man fast schon sagen, das wäre vielleicht ganz gut, wenn Gladbach da punkten würde. Jetzt nehmen wir mal Köln, St. Pauli, Wolfsburg und Heidenheim. Erstens, was haben die alle gemeinsam? Sie spielen noch gegeneinander. Also St. Pauli spielt gegen all die drei. Wenn ihr das Restprogramm von denen euch mal überlegt, ihr müsst euch das nicht angucken, könnt ihr jetzt mal überlegen, es gibt eine Gemeinsamkeit, die alle vier Restprogramme von denen haben.
Ohne drauf zu gucken?
Ohne drauf zu gucken. Es gibt einen Gegner, den sie alle noch haben.
Und das ist keiner von den Vieren selbst, logischerweise?
Nein, das ist keiner von den Vieren selbst. Die spielen in Köln und Heidenheim spielen, Köln und Heidenheim spielen noch gegeneinander, aber Köln und Wolfsburg spielen
nicht. Gut, Bayern, da bleiben München. Ja nicht viele. Dann sind es Union, Bayern und Leipzig.
Mehr haben wir. Wenn sie alle noch gegen Bayern?
Genau, der FC Bayern ist der nicht der Meistermacher, der macht sich ja selbst zum Meister, aber der ist der Abstiegsmacher.
Krass. Ja. Und wisst ihr, was aber witzig ist, wenn wir gegen Bayern spielen? Das ist nämlich genau dazwischen, wenn die gegen Real Madrid spielen. Also Real Madrid, dann kommen wir und dann kommt wieder Real Madrid. Ich poker ja ein bisschen auf B11, was nichts heißt.
Bitte lieber die A11.
Aber mit Glück ist Bayern doch diesmal vielleicht nicht, also machen sie es wie bei Bochum letzte Saison.
Das nimmst du denen immer noch übel, ne?
Ich nehme denen das richtig übel, deswegen.
Bochum hat letzte Saison 3-2, glaube ich, in München gewonnen. Mhm. Auch irgendwann in dieser Saisonphase.
Mit so einer B11. Okay. Mhm. Das wäre nur fair. Just saying.
Also, St. Pauli spielt am 29. Spieltag gegen Bayern München, empfängt die zu Hause. Der erste FC Heidenheim muss am 32. Spieltag nach München. Der VfL Wolfsburg empfängt am 33. Spieltag den FC Bayern München. Und der erste FC Köln muss am 34. Spieltag nach München.
Das war... Da, also sehen wir am schlechtesten aus, muss ich sagen, weil umso eher sie schon Meister sind, desto eher kann man mal abschenken. Andererseits der Kader nicht, die sind einfach zu wild und die wollen ihre Rekorde purzeln sehen und so. Von daher glaube ich, ist es für alle gleich.
Ja, die Frage ist ja, was die sich sagen, ne? Also ich würde ja, also mich würde es als selbst als Spieler vom FC Bayern München würde es mich extrem motivieren, den VfL Wolfsburg in die zweite Liga zu schießen. Extrem.
Schon.
Da musst du ja auch überlegen, wer ist denn Konkurrenz auch so auf die nächsten Jahre, wenn Wolfsburg jetzt sagt, wir machen zwar Milliarden Verlust, aber wir machen noch mehr Milliarden Verlust, weil wir stecken jetzt noch 2 Milliarden in den VfL. Dann könnte das ja auch nochmal in Richtung 2009 gehen, als sie Meister geworden sind. Ne? Und dann.
Ja, ich glaube, es hat auch einfach keiner Bock, in so einer Stadt zu spielen, wo der ICE immer durchfährt. Also ja, bin ich schon bei dir.
Vielleicht empfangen wir den FC Bayern München auch einfach, also mit Pauken und Trompeten, dass wir ihn so richtig empfangen und sagen, Leute, kommt nach Hamburg, St. Pauli, das ist doch hier, das ist the place to be. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nur so. Ne? Wir empfangen sie und sagen, ja, komm hier, schenken wir dir. Hier ist dein Geschenk, haben wir dir mitgebracht, ist nur für dich und so. Und alle sagen, oh toll, danke, womit habe ich das verdient? Und dann sagen wir, ihr wisst, was zu tun. Wir sagen immer nur, ihr wisst, was zu tun ist. Und dann holen wir vielleicht ein Pünktchen da in drei Wochen ist das ja erst. Und dann wissen sie aber, wenn es dann gegen Köln, gegen Heidenheim, gegen Wolfsburg geht, dann werden sie sich erinnern und denken, ach Mensch, da waren noch die stehen ja in der Tabelle neben St. Pauli. Ach, oh, St. Pauli, die sind so nett. Die sind so nett. So wird es nämlich laufen.
Ja, ich glaube, du überschätzt die, wie soll ich sagen, den Level, den Fußballprofis sich über solche Dinge Gedanken machen. Aber ich hoffe, du hast trotzdem recht.
Also ich weiß, das letztes Mal hat der Vater von Harry Kane eine Stadionführung gekriegt durchs Millerntor und war hellauf begeistert.
Ja, aber...
Und also dann hat Harry Kane nicht getroffen.
Ich wollte gerade sagen, wenn der Vater von Harry Kane dann spielt, weil B11, dann können wir noch mal drüber reden, aber...
War der gut? War das auch ein Kicker? Müssen wir mal
gucken. Harry Kane für uns reicht's, hätte ich fast gesagt. Nein, Quatsch.
für unsere Startelf, ja. Oh Gott.
Müssen wir schneiden.
Cut. Harry Kane, Vater. Ist bestimmt voll der Superkicker gewesen. Pat Kane. Ja, weiß ich auch nicht.
Damals. He played for his beloved Stoke City. Egal. Weiter.
Oh, ich bin jetzt hier bei Kane, hier bei dem Wrestler gelandet.
Oh, der kann auch bei uns in der Startelf spielen. Ja. So, Restprogramm. Also, ich bin der Meinung, das ist immer noch alles viel zu viel Kaffeesatzleserei. Wir müssen einfach auf uns gucken. Ich bin auch jedes Mal wieder allergisch oder reagiere allergisch, wenn andere Leute gucken, so hier bei dem Wolfsburg gegen Werder-Spiel, was für uns besser wäre. Es ist scheißegal. Wir müssen einfach unsere Punkte holen. Unsere mit was haben wir, 24 Punkten, werden wir definitiv nicht 16. bleiben. Wir brauchen noch Punkte und die müssen wir möglichst schnell holen. Und dann kann man so am 32., 33. Spieltag gucken, wie sieht's aus, was meinen die anderen.
Wo spielt der FC Bayern München?
Genau.
Das kann man da dann gucken. Mhm. Platz 16 jetzt, das war eine Frage, die in der Mixzone und auch Alex Blessin danach abpfiff, viel gestellt wurde. St. Pauli jetzt auf Platz 16, bisschen den Kontakt verloren nach oben. Würden wir den nehmen? Nina?
Ja, wenn es sein muss. Also, Platz 15 wäre natürlich besser, aber naja, lieber Relegation als direkt Abstieg.
Ja. Mike, wie ist es bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du mich jetzt fragst, nimmst du jetzt heute Platz 16, würde ich immer noch sagen, nee, ich glaube immer noch, dass wir 15er werden können. Aber natürlich, also ich kenne Leute, die sagen, nee, bevor ich in die Redaktion gehe, steige ich lieber ab. Auf gar keinen Fall. Also, es wird kein Zuckerschlecken, am Montagabend nach Elversberg zu fahren. aber zur Not müssen wir das halt machen.
Relegation. Bevor ich in die Relegation gehe, steige ich lieber ab. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar, ganz einfache Frage. Es gab seit Wiedereinführung der Relegation 16 Relegationen. Und ich frage euch jetzt, ihr dürft beide eine Schätzung abgeben. Wie oft hat der Erstligist gewonnen von diesen 16 Relegationen? Wie oft?
13.
11.
Dann waren es 12 bestimmt.
Nein, es waren tatsächlich 13.
Mike. Oh, yeah.
Genau, von 16 Relegationen hat sich 13 Mal der Erstligist durchgesetzt. Kluge Köpfe können jetzt die Prozentzahl sofort ausspucken. Ich kann das nicht. Aber es ist auf jeden Fall, die Chance ist, wenn man in der als Bundesligist gegen den Zweitligist spielt, extrem hoch, das auch zu schaffen. Interessant, wenn man als Drittligist gegen den Zweitligist spielt, dann sieht das anders aus. Da hat sich 12-mal der Drittligist durchgesetzt und 4-mal ist dann der 4-mal der Zweitligist drin geblieben. Also da gibt's, da ist es fast genau umgedreht. Finde ich total spannend. Was noch umgedreht ist, ist das Heimrecht. Genau, also wer zuerst heim und wer zuerst auswärts spielt. Und Mike, Nina weiß das schon, weil wir, während du versuchst hast, hier deine Webcam ja bereit zu machen und von...
Habe ich einen Pro-Tipp gleich.
Ja, haben Nina und ich schon besprochen und uns mit der Relegation befasst. So Mike, pass mal auf. Wonach entscheidet sich denn, wer bitte Heimrecht in der Relegation hat?
Leute, ihr redet hier mit mir und Relegation ist mein Ding. Derjenige, der zuletzt gespielt hat, hat, jetzt muss ich oft sagen, dass ich es richtig mache, zuerst auswärts. Das heißt, immer der Zweitligist, weil die Zweitliga spielt immer sonntags und erste und dritte Liga spielen samstags. Deswegen hat immer der Zweitligist zuerst Heimrecht. Erst auswärts. Und die Begründung dafür, da bin ich ein bisschen unsicher, aber ich glaube, es geht darum, dass man dann nochmal einen Tag länger Vorbereitungszeit hat für den Verkauf der Heimtickets. Also das ist die etwas krude, aber trotzdem inhaltlich so existente Begründung der DFL und des DFB.
Ja, so haben Nina und ich das nicht vorgestellt, dass du da so eine Antwort so rausballerst.
Hey, Relegation. Jeder, der mich kennt, weiß, seit 30 Jahren warte ich drauf, dass wir mal Relegation spielen.
Boah, ey, ernsthaft? Also ich finde Relegation ist so schlimm.
Ich warte eigentlich nicht drauf, dass wir Relegation spielen, aber ich liebe die Relegation. Ich weiß natürlich auch, selber dabei zu sein, ist irgendwie schon hart an der Grenze, was das mit einem psychisch macht. Aber insbesondere, wenn wir nicht beteiligt sind, liebe ich die Relegation. Do-or-die-Spiele, fantastisch.
Was war nochmal diese crazy Relegation, wo ich glaube Düsseldorf, ich weiß aber nicht mehr gegen wen, erst
gegen Hertha?
Gegen Bochum.
Ah, gegen Bochum.
Und Düsseldorf-Bochum, vor 2 Jahren ist das gewesen, als wir aufgestiegen sind.
3-0 genau. Auswärts gewonnen und dann
4-0 dann verloren zu
haben. Ja, so ein
Bodo Glimt-Moment.
Das war quasi hart.
Für Düsseldorf.
Stellt euch das mal vor. Ich meine, Bochum ist dann drin geblieben. Stellt euch das mal vor. Bei uns würde das Stadion schon gar nicht mehr existieren. Das müssten wir danach neu aufbauen, wenn wir das Hinspiel 3-0 zu Hause verlieren. Und dann in Elversberg 4-0 gewinnen. Aber wenn wir es 3-0 zu Hause verlieren, wenn ich mir anschaue, wie unsere Kommentarspalte aussieht nach der zweiten Niederlage in Folge, dann will ich gar nicht wissen, wie unsere Kommentarspalte und allgemein das Stadtviertel aussieht, wenn wir 3-0 zu Hause das Hinspiel der Relegation verlieren. Da gibt es dann Live-Verbrennung von Dauerkarten und sowas wahrscheinlich. Oder
und so. Mitgliedsausweise. Ei. Unvergessen, und wir reden wieder über Relegation, 1860 damals, wo, ja, ich weiß nicht, ob es der Vorsänger war, wo er auf jeden Fall so auf die eigenen Spieler zuging, auf dem Zaun stehen. Das war fantastisch. Also ich liebe die Relegation. Und ja, trotzdem bin ich froh, wenn wir noch 15er werden.
Naja. Ich mag die nicht. Aber ich nehme sie natürlich trotzdem. Wenn wir dadurch drin bleiben, dann... Ja.
Und auch, um das nochmal klar zu sagen, ich fände es schöner, wenn wir so ein Modell wie in England hätten, wo Sechster gegen Dritter und Vierter gegen Fünfter quasi 2 Halbfinals spielen und dann die beiden Sieger dann den letzten Aufstiegsplatz und es steigen einfach 3 Vereine ab. Fände ich besser. Haben wir aber nicht.
Das stimmt. Das wäre ganz nett eigentlich. Aber es wäre auf jeden Fall besser, weil das dann dadurch ist ja, ja, man weiß, wie schwer es hochzukommen in die Bundesliga. Und deswegen betrachte ich das durchaus mit Sorge. Und alle Leute, die dann irgendwie reden von, ja, Abstieg, dann gewinnen wir auch mal wieder ein paar Spiele. Da denke ich, Alter,
Bullshit.
Halt dein Maul.
Guck auf Holstein Kiel.
Ja. Ja, genau, guck auf Holstein Kiel. Gutes Beispiel, oder Bielefeld vor 3 Jahren oder
auch
so. Ne? Also, die dann einfach durchgereicht wurden. Kann niemand gebrauchen. Nein, nein, ich möchte auch, ich schiele sogar noch, ich habe so ein bisschen Gladbach ist nicht gut. Werder, ja, das weiß ich nicht, muss man mal schauen. Die haben auch einen schweren Spielplan, Werder. Da werden wir uns wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen befassen mit den Spielplänen, die haben, aber genau, Werder hat, glaube ich, den schwersten von allen Teams, die da unten sind. Wolfsburg dahinter, aber da als erstes Werder.
Ja, bei den letzten, ich sag mal, 6, 7, 8, 9 Spielen ist das auch am egalsten, weil da so viele andere Faktoren mit reinspielen und deswegen würde ich da echt in der Schlussphase-Saison am allerwenigsten drauf geben und natürlich ist es da am relevantesten eigentlich.
Das stimmt, aber damit haben sich die Macher des Spielplans, der bei der DFL wohl auch, die fragen sich wohl auch, okay, was haben wir denn da jetzt gezaubert? Letzter Spieltag, St. Pauli gegen Wolfsburg zu Hause, das ist natürlich, da würde ich als neutraler Fan, würde ich jetzt schon mal die Popcorn vorbereiten für dieses Spiel.
Ich bin wirklich gespannt, was Wolfsburg dann macht, weil gerade, was die Fans da gerade durchziehen, das ist komplett weird.
Wieso, was machen die?
Ach, die sind doch richtig so, erstmal dieses, waren die beim Training und dann haben die doch dieses angestimmt mit niemals absteigen. Die Spieler haben so halbherzig mitgemacht. Ja. Und
doch, die steigen nicht
absteigen.
Ab.
Und dann hatten die
sagen
aber,
sich wahrscheinlich, ach ja.
Ja, und so einen Tag oder 2 Tage später hatten die dann ein Spiel und hatten die aber auch schon Tapeten vorbereitet, die irgendwie komplett gegen die Mannschaft gingen. Und also die Leistung der Spieler und so sehr abgetan hat und so. Und sich dann umgedreht und komplett weird.
Oh ja, mit Umdrehen, ne? Mit
Gucken, ja. Spiel und so, ja. Also das ist doch irgendwie nicht der Support, den du beim Abstiegskampf brauchen kannst. Also das ist, ich gucke da wirklich mit
einem Leipzig. Wolfsburg kann überhaupt irgendeinen Support gebrauchen. Das würde ich schon mal sagen. Das wäre ganz gut, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Ne? Das ist schon abgefahren. Aber ich finde es ja auch spannend bei uns. Ne? Also ich finde auch irgendwie die Art und Weise, wie bei uns auch diese Leistungen kommentiert werden, das finde ich echt bemerkenswert. Man irgendwie Grüße an Nils Weber, weil man irgendwie denkt, so ja, okay, viele sagen, sind auch Fans des FC St. Pauli, weil sie sagen, das ist irgendwie anders hier als bei anderen Vereinen. Und jetzt merkt man aber doch schon, dass es ganz schön viele Leute gibt, die eigentlich genau das Gleiche machen, wie sie auch bei Köln, Wattenscheid, Dortmund, Mainz, egal wo, machen würden. So, ne? Also die Mechanismen sind die gleichen. Trainer raus, Sportchef raus, ihr seid alle scheiße und ihr könnt alle gar nichts und so. Und da denke ich halt, ja, okay, das ist irgendwie, das darf kein Selbstzweck sein, das hat Uke mal gesagt, dieses Freiburger Modell sozusagen, dieser Weg, den man geht, dass man da mehr Vertrauen hat, Fehlerkultur etabliert, weil man dann irgendwie mutiger auch wird in seinen Entscheidungen und so. Das darf kein Selbstzweck sein und das darf nicht nur sein, weil man das irgendwie auf Biegen und Brechen so machen möchte, aber ich finde das schon spannend, wie umgegangen wird mit sportlichen Entscheidungsträgern beim FC St. Pauli. Und ja, man mag sagen, das ist normal und so, aber ja.
Ich finde,
in der Vielzahl ist es wahrscheinlich noch, also in der Anzahl ist es wahrscheinlich bei anderen Vereinen nochmal ein Level drüber sozusagen, was die Qualität sozusagen angeht oder das Niveau sozusagen, weil das Niveau ist vielleicht nochmal niedriger und die Anzahl der Leute, die sich da irgendwie in so eine Richtung äußern, ist auch nochmal heftiger und so. Aber ich finde das manchmal schon ganz schön.
Ja, ich würde da jetzt aber auch Internetkommentare nicht überbewerten. Ich finde, im Stadion merkt man das nicht. Also im Stadion ist es immer noch eine sehr, sehr, sehr positive Unterstützung. Und es ist ja auch immer noch so, dass die Leute, die meckern, halt automatisch auch die Lauten sind. Ne? Also ich finde, das ist immer noch okay. Also ich gebe dir völlig recht. Mich hat auch die Vehemenz der Diskussion, jetzt gar nicht nur in den letzten Wochen, da geht es eigentlich sogar schon wieder, aber gerade so Anfang des Jahres und auch während dieser Niederlagenserie natürlich, die hat mich schon überrascht. Aber ich glaube, das ist trotzdem immer noch inhaltlich bei vielen auf einem okayen Niveau. Aber natürlich hast du auch Leute, die da Lambada, nee, wie heißt das? Limbo drunter tanzen. Egal.
Lambada ist aber geiler Fußballgesang.
Ja, geiler stimmt. Fußballgesang. Mhm.
Sehr gut. Nee, aber ich würde auch sagen, im Stadion ist das ein deutlich positiverer Vibe als irgendwie im, weiß ich nicht, Internet, was auch immer. Und vielleicht auch irgendwie durchmischt, aber ich glaube auch eher positiv gestimmt, dass man sich vielleicht doch nochmal den Ruck gibt, noch ein bisschen zu supporten. Und jetzt, es ist ja jetzt noch lang, wir sind noch lange, lange, lange weit, weit weg davon, irgendwie der Mannschaft oder irgendwem groß Schuld zuzuschieben und so. Also es ist ja immer noch, ich finde, wenn man jetzt so Sachen wie Busempfang und keine Ahnung, ganz viele Sachen organisiert werden, ist es eine sehr durchweg positive Stimmung. Und dass man irgendwie da auch noch immer noch zu seinem Verein hält, trotz der sportlichen Situation. Und das finde ich sehr schön, dass es bei uns irgendwie, dass wir jetzt noch nicht an dem Punkt sind, dass wir jetzt die Mannschaft groß ausgepfiffen haben oder so. Das ist ja noch nicht passiert.
Ja, Beispiel VfL Wolfsburg, da kann man das vielleicht sogar dann auf einer anderen Art und Weise auch erklären oder da kann man dann so eine Wut auch erklären, wenn man sich anschaut, wie viel Millionen mehr in Kader investiert werden und. Und ich weiß, dieses Argument, es ist total nervig und anstrengend und mich nervt das die ganze Zeit. Aber es ist einfach so, wenn man sich da die Marktwerttabellen anschaut, beziehungsweise auch die Etats, die Vereine zur Verfügung haben, dann ist jeder Platz, also dann ist auch der Relegationsplatz ein Erfolg. Das muss man einfach so sagen. Und das ist irgendwie anstrengend und so. Und für den VfL Wolfsburg ist es das eben nicht. So. Und da kann man dann eine Wut verstehen. Und ich denke dann, ja, man kann dann irgendwie, ich habe überhaupt keinen Bock abzustellen. Ich finde das richtig scheiße. Habe ich ja auch geschrieben, Sommerferien, mitten in den Sommerferien geht die Saison los und so. Ich habe gar keinen Bock drauf. Aber es ist, man kann da noch nicht mal irgendwie sagen, ja, das ist die Schuld von dem und dem, weil das ja...
Von Bart Stübner.
Ja, genau. Aber es wird ja implizieren, dass man eine bessere Arbeit hätten machen können, aber diese Arbeit, wenn man Platz 16 erreicht, dann ist die Arbeit ja schon besser als das, was man sozusagen, was alle anderen einschätzen oder was der Großteil an Sportdirektoren, Sportvorständen, Trainern und so irgendwie macht, ne? Das muss man ja auch sagen, ne? Dass man so gerade was Spieler angeht und so, die man verpflichtet, dass man da sagen muss, ja, okay, ihr seid alle doof, so ungefähr, und wir finden natürlich wir sind die Perlentaucher, und zwar die einzigen weltweit, die es gibt, so ungefähr. Das funktioniert ja auch nicht, der Plan geht ja auch nicht auf, sonst, also dann würde, wenn das so wäre, dann wäre Andreas Bornemann auch schon nicht mehr Sportchef beim FC St. Pauli, wenn das irgendwie in aller Regelmäßigkeit so käme, dass er da das einzige Trüffelschwein der Bundesliga ist sozusagen, funktioniert halt nicht. So einfach ist es halt nicht. Und dann sagen, oh, ihr seid schuld, der Kader ist zu schlecht zusammengestellt oder so. Ja, also anhand der Mittel, die zur Verfügung stehen, würde ich immer noch sagen, der Kader ist ganz schön gut zusammengestellt. Aber gut. Diese Diskussion können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle führen. Hoffentlich reden wir darüber in einer Grundstimmung, bei der wir sagen, haha, wisst ihr noch, da wurde gesagt, da ist das alles zu schlecht und so, hahaha. Ha, ha. Kommen wir mal zum Redaktionsplan, weil du hast gerade was Schönes gesagt, Nina, mit hier Lambada Gesang und so. Ich habe diesen Gesang von den Freiburgern zwischen Weinberg und Wald, das habe ich nicht gehört im Stadion. Hast du das mitbekommen?
Ist
von dir wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger als von mir, weil ich auf der Haupttribüne bin. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich es nicht mitbekommen habe oder weil es tatsächlich nicht gesungen wurde, weil du hast letzte Woche einen wunderschönen Artikel veröffentlicht zur Verein- und Fanszene Freiburg. Da ist eben hast du dieses Video verlinkt mit dem Gesang und ich habe seitdem diesen Ohrwurm und ich kriege ihn nicht mehr raus. Ich habe schon versucht, mit anderen Fangesängen das loszuwerden, aber es geht nicht. Dieser Fangesang von Freiburg, der hat sich...
Sing!
Hm?
Singen.
Nein.
Doch.
Stand zu dir schon als Kind mit der Fahne im Wind. Wunderschön, wunderschön.
Ich fand den anderen besser. Anderen, ja.
Ja. Den, wo sie da durch die Straßen ziehen und ich habe irgendwas mit Europa, keine Ahnung. Den fand ich krass gut, aber ich kriege ihn jetzt auch gerade spontan nicht mehr zusammen.
Wir haben auf jeden Fall jetzt den Redaktionsplan betreten, sagen wir mal so, mit dieser klobigen Überleitung.
Ich fange an, es erscheint keine Lage mehr. Ha.
Ach so, ja, Relegationsspiele, du magst du gerne, da reist du sogar in fremde Länder für.
Do-or-die-Spiele, es gibt nichts Besseres und das ist ja noch viel geiler, weil es gibt noch nicht mal Hin- und Rückspiel. Das heißt, ich muss mir nur ein Spiel angucken und schon ist Do-or-die. Also sprich, ich reise nach Cardiff und gucke mir an, ob Nikola Vasil das Halbfinale bei den WM-Playoffs mit Bosnien-Herzegowina in Cardiff in Wales siegreich bestreitet und damit dann das Finale erreichen würde, wo er dann vielleicht, auf jeden Fall, wo er ein Heimspiel hätte und dann entweder gegen Italien oder, ich habe vergessen, gegen wen Italien spielen müsste. Da fliege ich aber dann nicht hin.
Also ja, und Polen könnte, glaube ich, gegen Schweden spielen.
Polen könnte, ne? Gegen Schweden.
Pirka, ja, genau, gegen Smith. Also Smith gegen Pirka. Mhm, genau.
Genau. Und deswegen keine Lage mehr. So.
Hast du denn mitgekriegt, was da los ist bei Bosnien und Wales? Und Brøndby? Kopenhagen?
Was? Nee.
Was ist da los? Sergej Barbares. Einige HamburgerInnen werden ihn noch kennen. Ist ja Trainer von Bosnien-Herzegowina. Und hat sich jetzt aufgeregt, dass ein Spieler, nicht Tabakovic, sondern Tahirovic wahrscheinlich heißt er so oder so, spielt eigentlich bei Brøndby. Irgendwie aufstrebender Spieler bei Brøndby. Der sitzt seit Wochen, sitzt da auf der Bank, teilweise auf der Tribüne, wird aus dem Kader gestrichen. Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina. Der Trainer von Brøndby ist Waliser.
Finde ich geil.
Und jetzt wurde dem Spieler wohl gesagt, so ja, nach der Länderspielpause stehst du dann wieder im Kader.
Das ist schon sehr bescheuert, aber finde ich gut. Ja,
du, also was da dran ist, weiß ich auch nicht, ist natürlich, schießt natürlich durch die Medien wie so ein Feuerball, völlig klar. Aber ja, genau. Sergej Barbares hat da was angestoßen.
Ja, also finde ich, also Respekt an den Brøndby-Trainer, wenn er das wirklich so durchzieht, aus dem Grund auch noch, das wäre schon ein geiler Move. Aber naja, ja. Also je nach Sichtweise natürlich. Ja, ich bereite aber noch zwei Sachen vor stattdessen. Und zwar gibt es, ihr wart vielleicht letzte Woche in den Fanräumen bei der Veranstaltung der Braun-Weißen Hilfe mit dem Chaos Computer Club zum Thema KI-Überwachung im Fußball. Da haben wir die Tonspur bekommen und dürfen die als Podcast veröffentlichen. Das kommt noch. Ich werde auch zusehen, dass das noch am Dienstag oder Freitag rausgeht. Am Donnerstag oder Freitag, wollte ich sagen. Und außerdem gibt es einen Artikel von Raphael, der sich mit den Gründungsdaten von Vereinen und wie sehr man sich daran aufgeilt. Also sprich St. Pauli 1910, HSV 1887 und so weiter, Werder 1899, Hoffenheim 1899, solche Geschichten und was dann da jeweils dahinter steht. Also da hat er sich mal in die Tiefen gewagt. Das kann aber sein, dass das, ich denke, eher so Richtung Montag erscheint. Und dann habe ich, habe ich nachgeguckt hier, dass nach dem Spielgespräch erscheint, also wird heute Abend aufgenommen, das macht Yannick mit dem Paddy, der schon vor dem Spielgespräch vom Sportcast schon zu Gast war.
Und bei Brasefunk war er jetzt auch zu Gast am Montag.
Genau. Mhm. So, dann sind wir da, glaube ich, ganz gut unterwegs. Das habe ich zu berichten.
Sehr schön. Nina, was hast du vor?
Ich fahre morgen zur Medienrunde und gucke, was David Nemeth so erzählt.
Sehr schön. Ja, der hat bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Wie gut ist denn dein Österreichisch?
Gar nicht gut.
Ja. Also, ja. Nee, David Nemeth, den finde ich cool. Ich plane auch was. Wir hatten erst überlegt, ob wir eine Lage machen, jetzt wo Mike nicht da ist, dass wir dann selber eine Lage schreiben. Was heißt selber eine Lage schreiben? Dass wir dann stattdessen eine Lage schreiben. Aber nein, niemand, Mike, niemand kann dich ersetzen. Es ist einfach so.
Ich habe Tränen in den Augen gerade.
Ja, genau. Ich werde was schreiben. Mehrere Artikel habe ich geplant. Bei einem kann ich jetzt schon mal sagen, in welche Richtung das geht. Oh, es wird toll. Kommentare, haben wir uns ja schon drüber unterhalten und so. Ich werde zum Thema Vereinshymne etwas veröffentlichen.
So.
Mike, du darfst dein Handy muten. Von mir aus.
Ja, werde ich tun.
Genau. Aber dazu, genau, da arbeite ich gerade dran. Ich habe da auch schon mit gewissen Personen Kontakt aufgenommen.
Mit Lotto King Karl, hoffe ich.
Bruce Springsteen und so, dann weißt du Bescheid. Ne?
Klar.
Oh, stellt euch das mal vor. Wir veröffentlichen Donnerstag das neue Lied von Sam Pauli von Bruce Springsteen.
Ich weiß nicht, ob
kommt das Street es würde gar nichts gut ankommen. Ja, ich sage jetzt mal so, es ist völlig, also bei so viel kann ich vorwegnehmen, es ist völlig egal, was da wie kommt. Es gibt immer Leute, die das scheiße finden. Es lässt sich einfach nicht verhindern.
Absolut.
So ist es. Wir gehen trotzdem dahin, wo es weh tut, weil es ist ja Länderspielpause. Und befassen uns mal mit dem Thema. Und dann habe ich für nächste Woche, habe ich schon wieder zwei Artikel eingeplant. Und wir wollten uns auch noch mit dem Restprogramm befassen. Das ist der Artikel, der von außerhalb kommt. Ich glaube, ich muss gar kein Geheimnis draus machen. Mache ich jetzt trotzdem, weil jetzt bin ich unsicher. Aber genau, wir kriegen noch einen Artikel zum Restprogramm. Da befassen wir uns auch ein bisschen, gehen wir ein bisschen datenmäßig ran. Und zwar nicht nur Datum, sondern ein bisschen datenmäßig ans Restprogramm ran. Der kommt auch noch, soll noch kommen.
Ja. Montag kommt dann wieder in die Lage und dann kommt auch der Artikel der ersten Frauen, weil die ja am Sonntag beim SV Henschel Ulzburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel gewinnen. So.
Und da bist du aber auch wieder da, ne?
Henschel Ulzburg?
Ja. Ja, okay.
Heimspiel quasi.
Heimspiel. Für dich, ja.
Kann ich mit dem Fahrrad hin oder sogar zu Fuß, wenn ich will.
Sehr gut. Alles klar. Dann wünschen wir euch eine richtig schön entspannte Länderspielpause. Atmet tief durch. Genießt das lange Wochenende. Und es ist ja nicht lang, aber doch, es kommt einem lang vor, weil eine Länderspielpause stattfindet. Genießt die Zeit. Und wir hören uns, weiß ich gar nicht, nächste Woche haben wir uns nichts mehr zu sagen schon. Übernächste Woche sehen wir uns dann wieder. Nach dem Unionsspiel. Eieieiei. Da geht mein Puls jetzt schon ein bisschen hoch, wenn ich dran denke. An den guten Steffen. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss.
Ciao.